Beyond Page Views. Und du bist dran.
Herzlich willkommen bei der zweiten Ausgabe von Beyond Page Views, dem Podcast rund um Analytics. Mein Name ist Michael Jansen und ich sitze heute im wunderschönen Köln. Und seit dem 11.11. ist auch Köln endlich wieder Hochburg des Karnevals. Und mit dem Podcast ist wieder dabei der Markus Bersch. Markus, stell dich doch auch mal kurz vor.
Ja, hallo auch von mir. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe. Ich sitze auch wie immer in Mönchengladbach, wie immer in meinem verlassenen Büro. Und irgendwie auch wie immer ist draußen irgendwie eine Kundgebung oder so. Aber ich hoffe, das hört man nicht.
Nee, ich höre gar nichts.
Nee, dann ist gut. Hier wird das irgendwas mit, da streiten sich zwei Leute mit Flüstertüten.
Cool. Dann sind ja alle Voraussetzungen gegeben, dass wir anfangen können. Und wie immer starten wir mit unserem Housekeeping. Wir haben Feedback zur letzten Sendung bekommen. Das freut uns sehr. Und zwar zum einen auf dem Blog, auf dem Blogpost, unseren Shownotes, haben wir Kommentare bekommen. Und zwar zwei. Einmal, mal kurz aufrufen, einmal von Matthias. Vielen Dank, Matthias, für deinen Kommentar. Den hat Markus ja auch schon beantwortet. Und vom Stefan, der wünscht sich ein bisschen mehr Google Analytics Input. Das werden wir versuchen umzusetzen. Wenn spezifischere Fragen sind, auch immer gerne unter die Blogposts schreiben. Vielen Dank für die Kommentare. Und auch zu dieser Sendung dürft ihr Kommentare unter unserem aktuellen Blogpost hinterlassen. Du hast da noch was geschickt bekommen, Markus?
Genau, ich habe noch was geschickt bekommen und zwar ging es da um das Thema KPI aus dem letzten Podcast. Da habe ich einen Link zugeschickt bekommen, der eigentlich auch ganz gut zum Thema passt, wo es darum geht, wie man an einen Webanalyseplan kommt. Und wenngleich der Autor zugegeben hat auf Verlangen, dass da KPI und Kennzahlen auch so ein bisschen als Synonym verwendet wird, ist der nichtsdestotrotz relativ hilfreich und passt auch zum Thema, deswegen werden wir den auch verlinken in den Shownotes. Und hast du übersprungen, müssen wir uns auch noch bedanken, und zwar beim Julian, der ja seine Lieblings-Podcast zusammengestellt hat und da sind wir gleich mit dabei. Das fanden wir gut.
Genau, vielen, vielen Dank dafür. Und dann haben wir noch iTunes-Bewertungen bekommen. Und zwar 3 an der Zahl. Vielen Dank dafür. Und da schon mal vorab, jeder, der auf iTunes uns nett bewertet, bekommt beim nächsten Treffen ein Bier von mir. Darum ruhig, kräftig bewerten. Ich kenne einen von den dreien. Kennst du auch jemanden, der da bewertet hat?
Nein.
Okay.
Vielleicht schon, also bei allen, ich kann nicht mit jedem Namen was anfangen.
Ja, genau, Dominik konnte man noch relativ gut erkennen, aber die anderen beiden sind sehr, da müsste man schon irgendwelche Nicknames können oder irgendwelche, werden auf jeden Fall Nerds sein, die haben so komische.
Ich muss Nicknames auch gestehen, ich musste mir die dann tatsächlich halt im Web anschauen, die Kundenrezensionen, weil ich mit iTunes wirklich so gar nichts an der Mütze habe und für mich war es anfangs auch schwierig, überhaupt herauszufinden, wo man denn seine Rezensionen da einsehen kann.
Genau, da nochmal vielen Dank an Michael Ludermann, der uns den Link bereitgestellt hat, damit wir auch unsere Bewertung sehen können, denn auch bei mir kommt iTunes nicht auf den Rechner. Nie wieder. Einmal und nie wieder. Okay, das wäre es mit dem Housekeeping. Jetzt kurz Veröffentlichung der letzten 4 Wochen. Da hast du was reingeschrieben als erstes.
Ja, ich habe die neue Piwik Mobile App da reingeschrieben. Nicht, weil die so bahnbrechend ist, aber wenn man die Android App verwendet und die Tracking Domain nicht über SSL läuft, also wenn man eine eigene Tracking Domain zum Beispiel nutzt und die nicht über HTTPS angesprochen wird und wenn man die Android App verwendet, dann sollte man sich vielleicht, wenn es jetzt nicht schon zu spät ist, das Update sparen, weil das funktioniert dann nämlich nicht mehr.
Ja, oder auf SSL updaten, die Tracking-Domain.
Was sowieso die viel bessere Lösung ist.
Was ich viel, viel sinnvoller finde. Ja. Wir haben schließlich das Jahr 2016. Ja. Ne?
Aber nicht updaten und den Tracking-Server auf SSL umstellen. Ich weiß nicht, das eine ist, glaube ich, schneller gemacht.
Ja, aber ganz wichtig ist es PIVIC, ne? Für alle nochmal ganz um wichtig, es ist nicht Google Analytics, es ist PIVIC. Wie viele PIVIC-Instanzen hast du am Laufen?
Eine.
Warum?
Weil ich die ja bespammen wollte.
Ach so, okay, also zum Testen.
Genau.
Also ich habe auch in der freien Wildbahn, so live echt, habe ich keine. Ich habe PIVIC mal vor Jahren mal angeschaut für Logfallanalyse, aber dann auch nie im Einsatz gehabt für irgendwas. Von daher hat sich der Tom Zeithammel schon gemeldet, dass wenn wir mal Fragen zu PIVIC haben, können wir ihn als Interviewgast einladen. Dann können wir mal schauen, ob wir so einen heißen Stuhl machen und ihm das mal erzählen kann, warum Pivik so geil ist.
Ja, ja gut, das mag ja auch so geil sein, ne? Also ich bin da total leidenschaftslos, aber ich kenne Pivik halt tatsächlich auch nur, also ich habe zwei Kunden, bei denen läuft's parallel. Ja, und ich gucke nicht rein. Insofern, ich habe da auch keinen Vergleich.
Genau, darum Pivik
jetzt seit Monaten zum ersten Mal wieder gesehen, als ich eben mal versuchen wollte, Pivik E-Tracker und Konsorten auch mal mit Referrer-Spam zu verschönern.
Genau, da kommen wir gleich nochmal zu. Ja. Zu dem Thema. Also Tom, erstmal schon mal von hier, wir haben dich auf der Liste. Sobald wir uns trauen, Interviewgäste hier bei uns in die Sendung zu holen, bist du mit dabei. Aber wir brauchen noch ein bisschen. Wir üben hier ja noch. Das ist ja öffentliches Üben, was wir machen, finde ich.
Ja, klar, sicher.
Darum, also ich habe gehört, dass andere Podcaster sagen, die ersten 6 Podcasts sind immer relativ schlecht. Danach geht's dann richtig los. Da hoffe ich drauf. Einfach. Wir machen jetzt einfach jeden Tag eines mal schneller bei den 6.
Ich wollte gerade sagen, wenn wir uns beeilen, schneller sind die 6 zusammen.
Genau, so, schnell weiter hier. Wir haben keine Zeit. Simo Haver hat wieder was Neues erfunden. Und zwar wieder ganz viel, ich finde wieder sehr kompliziert. Ich bin froh, wenn ich bei meinen Kunden die Basics installiert und konfiguriert bekomme und sich da die IT nicht zu sehr beschwert. Und
das ist auch nichts, was man dann unbedingt bei jedem Kunden implementieren muss. Das ist was für Leute, die Spaß am Basteln haben.
Genau,
so wie ich vielleicht. Also ich fand es schön.
Worum geht's denn da nochmal, damit die Zuschauer auch mal oder Zuhörer auch wissen, worüber wir uns freuen?
Ja, wo man sich selten Gedanken drüber macht, ist, dass nicht jeder Hit, der so abgesetzt wird, ja auch wirklich in der Webanalyse ankommen muss zwingend. Und was dabei so alles fehlschlagen kann und warum das fehlgeschlagen ist, das kann man mit der Idee von Simo Ahava loggen. Natürlich, ja. In Google Analytics als Event.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich hatte die Tage eine Diskussion mit einem Kunden, der dann sagte, ja, mit dem Tag Manager in den Head schmeißen, ist das wirklich besser? Also ich habe da keine Zahlen für und wüsste auch nicht, wie man es jetzt so fix messen sollte, aber das wäre ja genau so eine Art, das einzusetzen.
Genau.
Vorher, nachher einfach mal einen Test laufen lassen, wer empfängt mehr dann und wer hat mehr Fehler anschließend.
Aber ich sag mal, wer schon eine gute, schöne, individuelle Fehlerseite hat, die auch brauchbare Informationen wie halt die Quelle des Verweises und so weiter in Google Analytics hinterlässt und wer sich vielleicht auch schon den Spaß macht, JavaScript-Fehler zu tracken im Google Analytics, um zu gucken, ob die Seite auch wirklich in allen Browsern ordentlich funktioniert, der kann das eben auch noch machen, dann noch mehr Fehler tracken.
Genau. Und dann irgendwann mit dem Analysieren nicht mehr nachkommen.
Ja, das ist die andere Geschichte. Aber ich meine, zu Debugging-Zwecken, das muss ja auch nicht ewig drin bleiben, ne? Aber wen es interessiert. Also.
Genau, sehr schöne Idee, ruhig mal durchlesen. Link ist in den Shownotes. Und wer dann noch nicht genügend zu lesen hat, bis wir wieder auf Sendung sind, hast du ausgegraben, webanalytics.alltop.com. Eine Übersicht über ganz viele Artikel.
Ja, im Prinzip ist das sowas wie eine Liste von empfohlenen Blogs zum Thema. Da sind jetzt nicht alle drauf, die ich lese, dafür waren da jede Menge drauf, die ich noch nicht lese, ein paar habe ich jetzt auch mal hinzugefügt und also ich fand es eine ganz ordentliche und brauchbare Übersicht zum Thema, was kann ich mir in meinen Feedreader packen, wenn ich mich mehr mit Webanalyse befassen will.
Ja, vor einem Jahr war das wieder in, so Aggregatoren aufzusetzen mit Hoch- und Runtervoten und so. Hattest du das auch mitbekommen, gerade im Growth-Hacking-Bereich? Wäre auch mal spannend, ob sowas für einen Web-Analytics-Bereich gibt oder nicht und dann eventuell was machen, wenn wir mal zu viel Zeit haben.
Ja, aber vielleicht.
Aber jetzt kommen wir zu unserem Ding des Monats.
Ja.
Wir haben ein Ding des Monats. Wir haben uns lange zusammengesetzt und wir haben lange überlegt, was wir machen. Und dann kamen uns lauter komische Facebook-Diskussionen entgegen und hier und da. Und immer wieder das gleiche Thema, und zwar Verweis-Spam. Das ist Thema, das ist ewig unterwegs. Immer wieder posten Leute ihre tollen Ideen, was man dagegen tun kann. Und die meisten Ideen sind leider nicht wirklich effektiv. Die funktionieren nicht, aus unterschiedlichen Gründen. Und darum widmen wir uns heute dem Thema Verweis-Spam. Alles, was du schon immer darüber wissen wolltest. Vom Anfang bis heute und vielleicht auch ein kleiner Blick in die Zukunft. Mal schauen. Aber wir fangen erstmal an, warum gibt es eigentlich Verweis-Spam? Also erstmal gibt es zwei, genau, wir fangen erstmal an, wo es interessant ist. Und zwar, es gibt zwei Sorten von Verweis-Spam. Einmal den Ghost-Spam und den Bot-Spam. Ist das die richtige Bezeichnung, Markus?
Das sind die, mit denen ich arbeite. Also Ghost-Spam ist, glaube ich, geläufig. Und ich benutze Bot-Spam dann einfach, um das abzugrenzen. Weil grundsätzlich geht's ja, das Ergebnis sieht gleich aus. Aber die Methode, wie der erzeugt wird, ist halt grundsätzlich unterschiedlich. Und das meiste, was ich halt so sehe, ist halt Ghost-Spam. Oder was heißt das meiste? Also wenn ich einen ordentlichen Filter nachher, ohne jetzt dem Ende hier dieser Geschichte vorzugreifen habe, dann sehe ich das Zeug einfach nicht mehr. Und Bot-Spam würde ja bedeuten, dass tatsächlich ein Bot im Gegensatz zu einem Menschen auf meiner Website in wie auch einem immer gearteten Browser, der Cookies frisst und der JavaScript ausführt und all das, was man so tun muss, um in der Webanalyse Spuren zu hinterlassen über die Webseite, der all dies kann und der dann ferngesteuert oder wie auch immer tatsächlich den Tracking-Code so ausführt wie jemand, der die Seite wirklich besuchen würde. Dagegen kann man auch herzlich wenig tun, aber die gute Nachricht ist, ich sehe den eigentlich nirgends. Also alles, was so an Verweis-Spam unterwegs ist und auch diese Trump-Geschichte, die wir in der letzten Sendung hatten und die auch so ein bisschen, glaube ich, jetzt Auslöser war, warum sich so viele jetzt auch damit befasst haben, weil es sehr sichtbar ist. Ne? Du kommst halt rein in Analytics, siehst dann halt auf deinem Standard-Dashboard in der Übersicht.
Auf der ersten Seite gleich.
Und siehst dann halt gleich irgendwie die Sprachen und da ist dann irgendwie, da hat sich dann Vitali Popov mal so richtig ausgelassen. Erst war es halt der Trump und jetzt sind es noch irgendwelche anderen Geschichten, die da ständig irgendwie auftauchen. Und das ist genau wie Verweis-Spam, halt Ghost-Spam, der mehr oder weniger über das Measurement-Protokoll erzeugt wird und der mit der Website selber überhaupt gar nichts zu tun hat.
Behauptest du in deinem jugendlichen Leichtsinn?
Tue ich mir jetzt mal so, genau.
Genau. Aber eigentlich hat beides den gleichen Effekt. Es taucht irgendwo in Analytics auf, entweder als echter Verweis, den man klicken kann, oder als Sprache oder als Event.
Oder als Seite oder was auch immer.
Genau, irgendwo, dass man irgendwie neugierig wird und darauf klickt. Und das ist Ziel. Ich wüsste ja nicht die Conversion Rate dafür. Also ob da wirklich jemand das benutzt und anschließend auch irgendwas kauft.
Hm. Ja, du wolltest ja eben ein bisschen was über die Geschichte erzählen. Dann kannst du auch erklären, warum man das überhaupt tut. Weil die einzige Theorie, die ich habe, ist die du jetzt wahrscheinlich gleich erklären wirst. Aber die ist irgendwie, alleine das ist schon Hanebüchen.
Nein, überhaupt nicht. Damals, als das Internet erfunden wurde, in Zeiten von AW Stats und anderen Logfile-Analyse-Tools konnte man darüber Links aufbauen. Wenn man in den Top 10 oder Top 100 dieser Analyse-Tools war und die Statistiken offen waren, weil damals war das ja alles egal und Passwörter und so, ach was, war man halt drin und hatte einen Link von einer starken Seite zum Beispiel.
Ja, aber das ist ja nun wirklich Käse von vorgestern.
Ach, ich würde sagen 80er, wenn eigentlich 90er, obwohl 2000 eventuell auch noch. Ja, das ist wirklich, das ist halt, jetzt kommt es halt zurück und jetzt geht es halt wirklich an die Menschen, die ins Analytics reinschauen. Und da wüsste ich halt wirklich, lohnt es sich. Das Schöne ist halt, dass es extrem unaufwendig ist, weil die einfach übers Measure-Protokoll reinknallen und ich habe selbst auf dem SEO-Day gezeigt, dass irgendwie pro Sekunde 70, 80, 90 Requests kein Problem sind. Wenn du einen Tag durchläufst, hast du alle Google Analytics dieser Welt durch. Also es geht extrem schnell und ist dadurch extrem billig. So ein Maschinentag kostet da was, 1 Euro, 1 Dollar, einen Tag eine Maschine hochfahren und laufen lassen, fertig.
Also um den Satz auch mal explizit zu sagen, also das Ziel von den Leuten, die diesen Verweis beim Loslassen ist, dass man deren Einträge, wo auch immer die jetzt hinterlassen, ob im Eventbericht oder wo auch immer, dass man da deren Nachricht sieht und das ist in der Regel irgendwie eine Werbung für einen Dienst oder halt im Fall von den Referern sind es dann irgendwelche lustigen Domains wie siteauditor.com oder sonst was. Man denkt, aber Mensch, wer guckt sich denn da meine Seite an und welche Tool überhaupt, das habe ich ja noch nie gesehen. So, und dann soll man sich diese URL nehmen, eingeben, besuchen und sich dann da irgendwelche Viren einfangen oder zweifelhaften Dienste abonnieren oder Tools kaufen.
Genau. Ja. Die Frage ist wirklich, ob es funktioniert. Ja, aber das ist gar nicht unser Thema, sondern uns stört es einfach, dass es im Analytics auftaucht. Wir sehen das in Analytics unter verschiedenen Quellen. Manchmal ist es organisch, also manchmal ist es Search, manchmal ist es Verweis. Es taucht eigentlich überall auf. Und da gibt es einige schöne Lösungen. Und einige schlechte Lösungen. Und darum starten wir mit den Top 3 der schlechtesten Lösungen. Auf Platz Nummer 3.
Auf Platz Nummer 3, also der erste Punkt der Liste. Es ist die Funktion, wie heißt sie genau?
Ja.
Ich habe ja Analytics noch offen. Ich bin ja vorbereitet. Alle Treffer von bekannten Bots und Spidern ausschließen, unter der Überschrift Bots herausfiltern in den Einstellungen einer Datenansicht.
Ja, hervorragend. Das klingt total gut. Das klingt total super. Das müsste doch Google so klug sein und einfach alle Bots ausschließen, oder Markus?
Ja, tun die ja auch. Die schließen alle Bots von bekannten.
Das ist doch super. Dann haben wir es geklärt. Dann sind wir jetzt fertig.
Okay. Ja, dann schönen Dank fürs Zuhören. Ja, also was damit wirklich gemeint ist, ist, dass Bots und Spider ausgeschlossen werden, wenn die über ihren User Agent erkannt werden. Und der User Agent auf der IAB-Liste der bekannten Bots und Spider steht. Das ist auch genau das, was Google gesagt hat, wofür diese Funktion gut ist.
Nein.
Doch. Die haben das auch gut versteckt irgendwo bei Google Plus. Mehr habe ich dazu damals auch, als ich wissen wollte, wofür das Ding gut ist, nicht gefunden, als dieser einen Post bei Google Plus, wo genau das drin steht.
Genau, macht aber auch Sinn. IAB steht für International Advertising Bureau. Oder sowas ähnliches.
Oh, Board, glaube ich, aber wie
auch immer. Board, Advertising Board. Auf jeden Fall einfach so eine Liste von normalen Boards, die eigentlich auch nicht schlimm sind, die eigentlich nur gucken wollen, ob alles in Ordnung ist. Die halt für sich einfach suchen. Von daher nicht gerade clever damit die, also damit, man schließt damit Bots aus, aber nicht den Verweis-Spam, den wir eigentlich loswerden wollen.
Genau, also ich will nicht behaupten, dass es nicht weniger wird, was man da an Sessions hat. Das ist je nach Website tatsächlich so. Ne?
Du hast einen langen Artikel drüber geschrieben.
Habe ich.
Den man unbedingt lesen sollte. Packe ich am besten in die Shownotes rein.
Das ist eine super Idee. Ne? Und dann ist man aber zumindest insofern ernüchtert, als dass man weiß, das ist keine Lösung für das Referrer-Spam-Problem. Soll es aber auch nicht sein.
Aber Markus, wenn man da dieses immer anklicken soll bei jeder Datenansicht, warum ist dann Google nicht so clever und macht das einfach defaultmäßig gleich angeklickt? Stelle ich mal ganz dumm diese Frage.
Ja, die Frage habe ich jetzt schon mal gehört in einem Podcast dieser Tage. Und da ist das allerdings gefragt worden, eben in der Erwartung, dass es danach keinen Referrer-Spam mehr gibt. Also insofern, ich fände das auch nicht schädlich, wenn dieser Haken per Default gesetzt ist, weil es auch nicht viel Effekt hat. Ne? Weil es geht nur um diese bekannten Bots und Spider. Ich würde es auf jeden Fall in einer Rohdatenansicht nicht anklicken, weil es ist keine Rohdatenansicht mehr. Da soll ja per se alles rein, was irgendwie ankommt. Genau. Aber bei allen anderen, bei gefilterten Daten, bei Testdaten, bei Arbeitsdatenansichten würde ich das auf jeden Fall tun.
Genau, man sollte es selber tun. Also Google es selber nicht, weil sie einfach angefangen haben, es erst ohne auszuliefern und das ist eine neue Einstellung. Von daher ist sie halt defaultmäßig nicht angeklickt. Das ist für mich ein ganz normales Softwareverhalten. Okay, kommen wir zum Top 2 der schlechtesten Lösungen. Nicht bei Facebook?
Nee, wenn die eine neue Option haben, dann ist es ja immer erstmal all in. Ne?
So. Ach so, ja, da bin ich nicht so oft, aber okay. Okay, dann kommen wir jetzt aber zur Top 2 der schlechtesten Lösungen. Und das wäre das Blocken durch die HTXS. Was hältst du davon?
Würde super helfen gegen diesen nicht Ghost-Spam, sondern Bot-Spam. Wenn also wirklich ein Bot vorbeikommt und möchte die Seite nutzen, um da irgendwie den Tracking-Code auszuführen und irgendeinen Blödsinn in der Webanalyse zu hinterlassen, würde er das theoretisch dann ja nicht mehr können, wenn man den Referrer oder die IP-Adresse oder was auch immer da aussperrt. Aber in der realen Welt ist es ja so, dass jeden Tag ein neuer Spammer aufsteht und sich eine Domain registriert und hier der Oberspammer vor dem Herrn hier, der gute Vitali, der hat glaube ich auch Domains bis zum Abwinken und spammt halt von denen und deswegen ist das halt ein Kampf gegen Windmühlen.
Ja, und der Webanalyst hat nichts in HTXS zu suchen.
Das ist noch eine andere Geschichte.
Das ist Server, da hat er nichts zu suchen. Das ist genauso über Filter machbar. Also da muss er sich nicht irgendwie dauernd ein Ticket aufmachen, dass die armen Devs da in die HTXS wieder was reinschreiben sollen und dann ist alles kaputt. Und wer ist schuld? Der Webanalyst.
Wahrscheinlich. Ja, das ist vielleicht das beste Argument dagegen, ne? Weil, wie gesagt, ich kann auch mit einem Filter machen, wo ich dann auch natürlich immer wieder in neuen Domains hinterherrenne, aber dann ist zumindest, hat es nur was mit der Webanalyse zu tun. Wenn ich da was kaputt filtere.
Genau.
Ja, da dein Lieblingsthema.
Hätten wir Nummer 1 von den schlechtesten Lösungen ist die Verweisausschlussliste. Das ist wirklich die allerdümmste Idee, die Domain, die man entdeckt hat, auf die Verweisausschlussliste zu packen.
Das ja, aber Referrer-Traffic ist doch Verweis-Traffic und wenn ich Verweis ausschließe, dann sehe ich den Traffic nicht mehr.
Ja, genau, das höre ich ganz oft. Das liest man auch noch auf Facebook, das liest man auf Blogposts. Das liest man so oft, dass ich extra dafür nur für diesen einen Punkt extra einen Blogpost geschrieben habe, warum das eine ganz dumme Idee ist.
Ja, weißt du was, den packe ich dann in die Shownotes. Dann ist
ja, cool, da vielen drin. Dank. Das ist nett von dir, vielen Dank. Und das ist dann, und zwar geht es kurz darum einfach, dadurch entferne ich nur den Verweis. Nicht den Seitenaufruf und auch nicht die Session. Sondern es wird einfach nur der Verweis gelöscht. Das heißt, der Besuch ist immer noch da, ich erkenne ihn nur nicht mehr. Und das macht halt so gar keinen Sinn. Das macht nur Sinn bei Payment-Anbietern, Webmailern und irgendwelchen internen Tools.
Wenn ich das denn trotzdem tue und ich gucke mir den Traffic an, der gekommen ist.
Ja, dann findest du ihn ja nicht
was
mehr.
Was steht dann bei der Zielseite?
Was steht dann bei der Zielseite?
Ja, den Traffic habe ich ja eigentlich immer noch. Das ist ja dann nur...
Bei der Quelle meinst du? Was steht bei der Quelle?
Ja, also ich würde dann wahrscheinlich als Zielseite würde ich dann NotZ sehen, oder? Ist das nicht auch eine gute Methode, um noch mehr NotZ in seinen Berichten zu kriegen?
Nee, die Verweisausschussliste ist die einzige Methode, die die Kampagnenquelle komplett löschen kann. Mhm. Es ist dann Direct Traffic. Und die Zielseite ist dann eine normale Seite. Mhm.
Das wäre dann die erste aufgezeichnete.
Genau. Ja, es sei denn, es ist noch eine Session offen. Genau, das ist der einzige Weg, um den Verweis wirklich komplett zu löschen, ohne dass irgendwas steht. Das weiß ich durch meinen Analytics-Challenge-Vortrag, habe ich es getestet. Andere Wege gibt es nicht. Okay, das waren also die Top 3, die den Klick bei Bots ausschließen, die HTXS und die Verweisausschlussliste sind drei ganz dumme Tipps, drei ganz dumme Möglichkeiten, um den Verweisspam oder den Ghost-Spam loszuwerden. Dann kommen wir jetzt mal zu einer normalen Lösung, die recht gut funktioniert. Und ich glaube, man kriegt damit 90% vom Spam weggefiltert. Und zwar, Nummer 1 ist, man nehme eine hohe Property-ID. Das geht also damit, der Property-ID meine ich das Ende, wenn man eine neue Property anlegt, hat man hier oder ein neues Konto anlegt, hat man hier am Ende -1, wenn es die erste Property ist. Und dann nimmt man einfach, also es geht nur bei neuen Properties, bei neuen Analytics-Einrichtungen und dann macht man einfach ein paar leere, macht man einfach 4, 5, 6 leere und nimmt dann erst eine, die man wirklich mit Daten befüllt. Und weil die Spammer faul sind, nutzen sie halt in der Regel 1 bis 3 oder 1 bis 4 und gehen dann nicht mehr weiter beim Testen ihrer Aufrufe. Denn die rufen ja beliebig auf. Die machen ja keine genaue Statistik oder genaues Vorgehen, wer ist wo, sondern einfach stumpf drauf, Zahlenkombinationen durchjagen und fertig. Und da finden die halt bei 1, 2 und 3 am meisten.
Deswegen ist übrigens auch manchmal schon Spam da, bevor der Tracking-Code überhaupt auf der Website eingebaut ist.
Genau, war auch letztens auf Facebook eine Frage, ja, die hauen da einfach stumpf rein. Dann einfach mit, also ich versuche einfach meistens dann bis 10 und nenne alle Properties davor immer nicht in Benutzung.
Hm. Wobei das eben auch keine 100%ige Lösung ist. Also ich habe auch reichlich Müll auf einem eigenen Projekt, wo die
sag ID hinten ist 17. 20% erreichen wir damit schon.
Da ist jemand mit 17 durchgegangen, mindestens.
Genau. Ja. Genau. 20% erreichen wir damit vielleicht schon, maximal 20%. Der nächste Filter wäre für mich ein Filter auf den Hostname, dass ich wirklich nur Traffic von meiner eigenen Domain durchlasse, der übertragen wird.
Das ist dann aber ein Einschließenfilter, kein Ausschließenfilter mit jede Menge Regexen, wo man versucht, alle möglichen Spam-Domains mit abzufackeln.
Genau, sondern nur bei mir jetzt www.zwu.de und toolbox.zwu.de, also wirklich die alle reinpacken, die... auf denen ich Traffic laufen habe.
Mhm. Und Cache, Google-User-Content.com nimmst du da auch mit rein? Und
nee, die sind mir egal, wenn ich ehrlich bin. Also kann man machen, wer es möchte, kann dann halt den Webcache von Google noch reinpacken und so.
Den sieht man ja dann auch in der Regel noch. Ne?
Also. Die
erfolgreich rausgebracht,
sorry. Hostname gehen gegeneinander, das war doch so, ne? Dass man die sollte man alle in einen reinpacken.
Ja, idealerweise schon.
Genau. Nicht mehrere, weil die sich dann gegenseitig aufheben.
Richtig, nee, einschließen heißt, der erste schließt nur das ein und der Rest ist schon abgeschnitten und dann kann der zweite nicht mehr. Ne? Also die müssen alle in einen Filter.
Darum, das muss ein benutzerdefinierter Filter sein. Der Standardfilter auf Hostname kann nur eine Domain verarbeiten. Der ist nicht so clever. Der könnte halt nur www.zwu.de, aber nicht die Toolbox noch dazu oder andere oder auch den Webcache von Google. Da kann man lustig sein und alle einschließen, die man möchte, dann, wenn man das mit einem benutzerdefinierten Filter macht. Damit hätten wir dann in der Regel schon, wären wir schon bei mindestens 80%, die wir ausgeschlossen haben. So wie ich das immer in den Profilen sehe, bei meinen Kunden, damit haben wir 80% schon mal weg. Und den Rest müssen wir dann über eine Regex machen, die wir direkt auf die Domains machen und da dann ausschließen. Das heißt, auf den Verweis. Und da ist ganz wichtig, nicht wirklich auf den Verweis, sondern meistens benutzen die Kampagnenquelle. Normalerweise würde man ja auf den Verweis gehen und da halt wirklich auswählen beim Filterfeld in Analytics die Kampagnenquelle. Und wer auf Nummer sicher gehen will, dann auch gleich den Verweis auch. Und da kommen dann halt solche rein wie SEMALT oder Buttons for Website und solche alle, die sich vorher dran vorbeigeschlichen haben über den Hostname-Filter, die das geschafft haben, den zu umgehen. Und damit sind wir meiner Meinung nach bei 85-90%, die wir erreicht haben.
Ja, zum Thema Hostname-Filter. Du siehst dann aber auch Spam, der kommt und deinen richtigen Hostname mitbringt.
Es sei denn, der ist in der Regex drin.
Nee, ich meine, du siehst den, also auch im Rohdatenprofil im schlimmsten Fall. Also ich sehe den auch, ne? Also ich sehe Ghost-Spam, der schickt mir dann oft auch dann ohne das www, da weiß ich schon, das kann nicht sein, ne? Aber ja. auch mit www schickt er mir den richtigen Hostnamen.
Das gibt's.
Und das ist so ein Effekt davon, dass irgendwann mal ein Positivfilter auf den eigenen Hostnamen vollkommen ausgereicht hat, um den ganzen Kram auszublenden.
Ja, die Spammer, die sind so gemein, die sind so fies und gemein, dass die, wenn wir was veröffentlichen, das einfach mit aufnehmen und das dann versuchen zu lösen.
Ja.
Das ist so fies von denen.
Ja, das ist so mies von denen. Wobei, das natürlich hier in dem Fall macht das ja schon ein bisschen Mühe, ne? Weil also, wo man früher einfach hingegangen ist und hat einfach eine beliebige Konto-ID erraten und hat dann hinten da mal -1, -2, -3 und so weiter ein paar Datenprofile durchprobiert. Beziehungsweise ein paar Property-IDs durchprobiert, ist es ja jetzt so, dass du dann zumindest schon mal wissen musst, welcher Domain ist welcher Code drin. Das heißt, du musst also eigentlich mal einen Crawler vorher schicken
oder
und dir die Daten sammeln. Ne? Du musst also irgendwo, oder kaufst die halt ein, ne, in diesem Darknet.
Ist aber viel aufwendiger schon geworden.
Ja, eben. Ne? Also ich habe dann, das ist dann schon zielgerichteter, weil vorher wusste man noch nicht mal, ob es tatsächlich ein Analytics-Profil gibt, was man da voll spammt. Das hat man auf gut Glück getan. Und an der Stelle weiß man zumindest schon mal, okay, es gibt also unter diesem Host gibt Seiten und da ist dieser ID drin und wenn ich da jetzt was hinspamme, dann landet das auf jeden Fall auch schon mal in irgendeiner Webanalyse. Dann weiß man zwar immer noch nicht, ob man reinguckt, ne? Weil Analytics ist viel implementiert und wird wenig genutzt. Ist ein offenes Geheimnis. Ja. Aber das ist, hat schon, finde ich, eine etwas andere Dimension. Ne? Also wenn ich halt sehe, dass dieser Spam den richtigen Hostnamen mitbringt, dann bin ich etwas beleidigter als sonst.
Ja, ganz wichtig ist, wer den Hostname-Filter einsetzt, man muss da vorsichtig sein. Man muss wirklich alle Domains aufnehmen, die man benutzt. Und wenn man selber über das Measurement-Protokoll Sachen schickt, müssen die den Hostname beinhalten. Den muss man auch setzen.
Genau. Was fällt glücklicherweise überhaupt kein
Telefon-Tracking
Problem ist.
Ein. Ganz wichtig, wenn man Telefon-Tracking macht über einen der Anbieter, die müssen halt den Hostname auch setzen.
Ja, richtig.
Sonst filtern wir den wieder raus und die Conversions, die teuer bezahlten Conversions, werden nicht gemessen. Darum, das ist erstmal das, was ich erstmal standardmäßig, was eigentlich jeder relativ leicht aufsetzen kann, der Ahnung hat von den Filtern und weiß, was er tut. Ganz wichtig, weiß, was er tut. Ich unterstreiche nochmal, der weiß, was er tut, denn Filter sind extrem gefährlich. Und da bitte immer nur in der Testdatenansicht damit üben und dann später erst auf die echten Daten übertragen. Ich weiß, es bringt mehr Spaß, direkt auf den Live-Daten zu arbeiten, aber das ist eine ganz dumme Idee manchmal.
Das stimmt ja gar nicht, man muss sich das nur richtig verkaufen. Also wenn ich heute was in der Testdatenansicht in einem neuen Filter einstelle, dann habe ich was ich mir in den Kalender legen kann, da kann ich mich morgen drauf freuen.
Ja, musst du schnell wieder, genau.
Weil morgen kann ich nachgucken, ob das überhaupt funktioniert hat und wenn es funktioniert hat, dann habe ich auch wieder was Sinnvolles zu tun und kann den Filter dann auch auf mein Arbeitsprofil applizieren. Also das ist ja nur eine mentale Geschichte.
Genau. Eine andere Lösung, nochmal ganz kurz erwähnt, ist, die ich bei meinen Kunden inzwischen einsetze, ist fertige Filter, die ich einfach automatisiert reinspiele. Ich habe da 8 Filter inzwischen, die halt alles rausfiltern, die es machen und dann halt für alle Properties gleichzeitig. Bisschen aufwendiger, aber es geht halt auch halt ganz viel rausfiltern, ganz viel entdeckt, weil natürlich zu jedem Filter, den man anlegt, schaut man auch immer, ob man sich dann ein eigenes Segment anlegt oder eine eigene Datenansicht, wo der ganze Kram nochmal aufläuft, um nochmal zu kontrollieren und gucken, was kommt da eigentlich noch Neues dazu. Sind da vielleicht noch Domains, die wir noch nicht haben? Solche Sachen. Genau, und jetzt kommen wir zu der Lösung, die du schon, wann hast du die veröffentlicht?
Ich müsste mal draufklicken.
Ach, jetzt wieder unvorbereitet.
Weiß ich nicht.
Okay, die wahrscheinlich beste Lösung.
Ja.
Aktuell.
Ich war auch super stolz, weil ich bin wirklich selbst drauf gekommen. Aber wie das halt so ist, wird manchmal der Fernseher halt an zwei unterschiedlichen Stellen der Welt erfunden. Und, als ich den Beitrag dazu veröffentlicht habe, hast du mich dann freundlicherweise darauf aufmerksam gemacht, dass irgendwie 3 Monate vorher schon irgendwie bei Rankingcheck was Ähnliches stand. Das macht die Lösung aber nicht schlechter, meiner Meinung nach.
Natürlich nicht. Das macht sie besser.
Ja, genau.
Zwei geniale Köpfe.
Ja, wahrscheinlich inzwischen auch ein paar mehr. Ne? Also das Verfahren ist jetzt nicht mehr ganz so neu. Mir war es halt damals neu. Ich habe es auch selber erst noch ausprobiert und auch gegen andere Lösungen, eben mit Kombinationen von Ein- und Ausschließen, Filtern, habe ich das auch verglichen, um halt zu schauen, ist das wirklich brauchbar? Und bin dann tatsächlich irgendwann dazu übergegangen, nur noch diesen einen Filter zu verwenden, der darauf basiert, dass man sich einfach selber ein schmutziges kleines Geheimnis ausdenkt und sich das in eine benutzerdefinierte Dimension schreibt. Dazu muss halt der Tracking-Code dann auch angepasst werden. Schön, wenn man den Tag-Manager hat. Und macht sich dann auf genau diese benutzerdefinierte Dimension und das, was man sich da reingeschrieben hat, sein schmutziges kleines Geheimnis, ein Passwort, wenn man so möchte, einen Einschließenfilter und schließt nur den Traffic ein, der dieses Passwort mitbringt, und alles andere lässt man weg.
Genau.
Das funktioniert meines Erachtens super und ist das Mittel der Wahl, wenn ich jetzt für meine Kunden hier irgendwie versuche, mal ein sauberes Profil einzurichten. Also mit den anderen Methoden schlage ich mich gar nicht mehr rum und halte das auch für ausreichend, weil es eben alles tatsächlich abhält, bis auf etwas, was zielgerichtet ist oder was tatsächlich, wie bei dem eben beschriebenen Bot-Spam, über meine Website läuft. Ne? Weil ob da ein Mensch klickt oder ob da ein Bot klickt, das kann die Webanalyse halt dummerweise nicht wirklich gut unterscheiden. Aber alles andere wird von diesem Filter eigentlich ja abgeschnitten.
Ja, wobei man halt auch wieder da vorsichtig sein muss, dass alle Systeme das übermitteln müssen. Also auch die Telefon-Tracking-Lösung oder worüber man auch immer Daten schickt, müssen alle diese Dimensionen rüberschicken. Und man muss natürlich Zugriff haben auf das Setzen der Dimension bei allen Requests.
Richtig.
Wenn also ich so da, wo irgendetwas Standard-Plugin nehme für Magento oder für WordPress oder so, da ist das ein bisschen schwieriger, sowas reinzufummeln.
Ja, also alles, was irgendwie auf dem, also Daten von anderen Domains da hinschicken können muss, oder eben auch, was weiß ich, wo ich einen Warenkorb habe, der gar nicht bei mir liegt, oder sonst irgendwas, dann kann ich da normalerweise auch nicht dran gehen. Ein Fall, den wir eben selber auch haben, wenn ich Stornos von irgendwelchen Transaktionen mir aus meinem ERP-System automatisiert per Measurement-Protokoll in meine Webanalyse schicken lasse, um da die Zahlen zu verbessern, dann muss dieses schmutzige kleine Geheimnis da mitgeschickt werden, sonst wird der ganze Kram abgeschnitten.
Genau, da muss man einfach, und deshalb immer ein Profil haben, wo man genau das Gegenteilige misst, alles, was das nicht hat, da reinlaufen lässt, damit man da erkennen kann, ob man da vielleicht doch wichtige Sachen nicht findet.
Genau, aber so, dafür hat man ja, wie viel sind es, 50 inzwischen? Datenansichten, die man pro Property oder 25?
25 meine ich nur.
Ja. Nur, okay, aber also in der Regel braucht man 3, ja, und wenn man was neugieriger ist, braucht man vielleicht 4 oder 5, und wenn man jetzt noch irgendwelche Profile hat, die nur, also Datenansichten, ich komme von diesen Profile nicht weg, sorry, ich habe das Ding jetzt irgendwie 10 Jahre lang Profil genannt.
Ja.
Wenn ich Datenansichten haben will, die nur bestimmte Bereiche wie meinen Blog umfassen oder mein FAQ oder sonst was, dann brauche ich vielleicht auch noch die. Aber da bin ich auch wirklich noch nie an die Grenze gestoßen. Du?
Bei einem Kunden alles weg, alles voll, alles sinnvoll voll, voller als voll, 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 voll.
Echt?
Die dann schon eine zweite Property aufmachen, um alle Daten zu messen von deren Domains.
Ich hätte jetzt gedacht, dem müsste man das Segmentieren lehren, aber wenn das tatsächlich alles in einzelne Datenansichten sein muss, dann ist das auf jeden Fall ein Grenzfall.
Ja, ja, sehr, sehr spezieller Grenzfall, aber ich habe den Kunden trotzdem lieb. Egal. Ganz wichtig, sobald man Wege veröffentlicht, wie man den Spam rausfiltern kann, ziehen die natürlich nach und machen das Gleiche dann auch und setzen dann die Domain oder den Hostname oder versuchen das Passwort rauszufinden. Wobei das Passwort eines der schwierigsten Sachen ist, wenn man sich die Dimensionen aussuchen kann, die wissen nicht, welche das genau ist und all solche Sachen. Von daher könnte es sein, dass es da noch länger funktioniert und noch aufwendiger wird, weil die ja wirklich ungerne JavaScript parsen und die Seite rendern, dass man es dann auch noch verschlüsselt, dass die Dimension, dass man im Quelltext nicht lesen kann. Dass man da noch einen Hash drüber setzt, so ein Rehash oder sonst irgendwas, und dann wieder zurückverwandelt und gut ist.
Ja. Aber also was immer man sich einfallen halt lässt,
ja.
Wenn es am eigenen Tracking-Code ablesbar ist und wir sowieso schon wissen, dass Listen existieren, in denen Hostnamen nebst Tracking-IDs drinstehen, ist es wahrscheinlich kein großes Problem, die auch nochmal anzureichern, indem man den Crawler nochmal losschickt und sich nochmal anguckt, was wird denn da sonst noch so alles.
Ja, aber du kannst die Dimension ja auch, du kannst auch sagen, männlich. Also jetzt nur mal als Dimensionswert statt ein geheimes, schmutziges Geheimnis.
Ja, klar, kann da männlich, weiblich. Da kann was völlig unverfänglich drin stehen, aber wenn der Spammer weiß, was an zusätzlichen Dingen im Tracking-Code drinsteht und das über das Measurement-Protokoll einfach alles mitschickt, dann sieht der Traffic natürlich wieder genauso aus wie der eigentlich über die Website kommt.
Ja, darum. Also es wird immer ein kleines Spiel laufen hier, wie heißt das? Wird immer ein Wettrennen sein.
Ja, Hase und Igel gedöns.
Igel und Hase und alle anderen Tiere auch dabei.
Ja. Aber also bloß weil das Measurement-Protokoll existiert und es vielleicht so ein bisschen auch einlädt, zugegebenermaßen dazu zu spammen, ja, ist Spam eben kein Google Analytics-Problem.
Genau. Wir sind ein bisschen knapp in der Zeit, weil wir nicht so lange machen wollen, aber magst du mal kurz 1 Minute und 30 Sekunden, ob das auch bei anderen auftritt, ob es irgendwelche Tools gibt, die sicherer sind, E-Tracker oder Pivik oder wen auch immer es da gibt. Hast du dazu irgendwelche Analysen gemacht?
Ja, habe ich. Ich glaube, alle anderen Tools sind deswegen sicher, weil sie einfach nicht so weit verbreitet sind. Ne? Also,
und weil sie nicht dokumentiert sind in der Hinsicht, glaube ich.
Ja, aber das ist ja keine Arbeit. Ne? Ich gucke mir an, wie sieht ein Hit aus, der rausgeht über eine Seite, wo ich den Tracking-Code eingebunden habe und dann baue ich das nach und reduziere das so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Die reduzierte Fassung ist das, was ich im Prinzip auch über das PIVIC-Measurement-Protokoll oder das E-Tracker-Measurement-Protokoll, also mit den gleichen Mitteln, indem ich das Measurement-Protokoll eigentlich auch nutze, um irgendwie Daten zu versenden, kann ich das dann auch an PIVIC und an E-Tracker schicken. Wer sich das angucken will, habe ich auch auf meinem Blog was zugeschrieben. Da habe ich beide Tools halt mit einem Lead-Text in einem Seitenbericht verschönert. Das kann man im Prinzip auch mit anderen Tools machen. Ich hätte das auch gerne noch mit dem einen oder anderen gemacht, aber bei den meisten braucht man dann eine echte Testversion und bei Econda und Co. ist man dann, wenn man mit offenen Karten spielt, nicht so begeistert und dann kriegt man auch keinen Test-Account.
Echt nicht?
Nee, echt nicht.
Oh, die sind aber fies.
Ja, ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, auf der anderen finde ich es ein bisschen albern. Ne? Also auch dann mit sowas wie, ja, jetzt im Weihnachtsgeschäft haben wir keine Zeit. Eigentlich müsste ich im Januar nochmal fragen.
Genau. Aber sag mal, wo hast du das denn veröffentlicht? Hast du schon irgendwo veröffentlicht?
Ich habe auf meinem Blog dazu was geschrieben.
Aber nicht bei Ganke.
Nee, in meinem Blog. Hab ja auch noch einen.
Blog.
Ja. Ich habe zwei Blogs, in denen ganz selten was erscheint.
Ja, ich habe nur einen, wo selten was erscheint. Das geht dann. Dann pack du doch bitte, da ich den gerade jetzt aktuell nicht finde, einfach in die Shownotes rein.
Ja, kein Problem. Ich bin ja multitaskingfähig. Mach ich sofort.
Und damit wären wir jetzt bei der Termin. Wir sind jetzt durch mit unserem Ding des Monats. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, bitte ab damit in die Kommentare unter termfrequenz.de. Da werden wir die beantworten. Darum Fragen, Kommentare zur Sendung immer gerne auf den Blog. Lobpreisung und sowas zu iTunes und auf Facebook.
Genau.
Das sind
in der Reihenfolge.
Genau. So, ja. Termine in der Zukunft. Was steht an? Was kann man besuchen? Was könnte interessant für euch sein? Am 2.2. ist die Predictive Analytics World Manufacturing in Düsseldorf. Da hast du dir die Website angeschaut, Markus?
Ja, habe ich. Und wenngleich das vielleicht jetzt nicht was für den typischen Webmaster ist, habe ich es für aufnehmenswürdig erachtet. Also ich bin jetzt nicht sicher, dass ich da sein werde.
Ja. Okay, dann das nächste wäre generell Measure Camps. Die Measure Camps kommen aus London. Der Javier macht das, glaube ich, hauptsächlich. Den habe ich kennengelernt beim Bowling. Superschönes Konzept. Das ist so wie Barcamps, die ich ja persönlich sehr liebe. Ich glaube, die Tickets waren sogar dieses Mal wieder kostenlos. Und die sind letzte Woche rausgegangen, die letzten Tickets, so viel weiß, für den 25.3. in London. Wer dabei ist, viel Spaß dafür. Alle anderen, behaltet die Seite im Blick, measurecamp.org. Es sind auch noch Measurecamps in Cardiff, Amsterdam, Paris, Berlin und sonst wo auf der Welt, hauptsächlich Europa, geplant und dann unbedingt hingehen, soll sich wirklich lohnen. Ich werde versuchen, auch bald dabei zu sein. Dann noch ein kleiner Tipp in eigener Sache, shameless Self-Promotion, so rum. Ich habe einen Google Analytics Workshop, beziehungsweise zwei, einmal einen für Anfänger, einmal einen für Fortgeschrittene, am 1. und 2. Februar, jeweils ganztägig. Weitere Informationen auf meiner Website. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Und dann noch
wer etwas, dann da keinen Platz mehr gekriegt hat, darf mich dann fragen. Ich mache auch individuelle Workshops.
Sehr schön. Und dann noch zwischen Weihnachten und Silvester bin ich in Hamburg auf der Chaos Computer Konferenz, auf dem Chaos Kongress 33C3. Da bin ich, wer mich da treffen möchte. Ich bin über das DECT-Telefon erreichbar unter MACH, MACH. Einfach am Telefon eingeben und mich anrufen, dann können wir uns auf eine Clubmate oder ähnliches gerne treffen.
Das wird bestimmt der Hammer.
Ich bin da auch Angel dieses Jahr, damit ich in den Himmel komme. Aber dazu mehr eventuell anschließend oder dabei. Und mehr Informationen gibt es auf events.ccc.de. Und jetzt kommen wir auch schon zum Abschluss der Sendung. Die nächste Folge kommt wann, Markus?
Ja, irgendwann Mitte Januar halt, genauso wie ich es reingeschrieben habe.
Wahrscheinlich eher Ende Januar, also Mitte Januar, so wie jetzt aufnehmen und dann anschließend veröffentlichen.
Ja, also ganz großzügig gesehen ist jetzt heute ja noch, also heute ist der 17.
Nee, heute ist der 21.
Mitte Januar, aber das heute, wo es das dann zu hören gibt, ist wahrscheinlich eher der 21. Also immer so um den 20. rum wird da was kommen.
Genau, darum. Und dann, Markus und ich, wir haben uns jetzt lange hingesetzt. Wir haben überlegt auf dem Weihnachtsmarkt zusammen, was wir uns denn von dir, lieber Zuhörer, zu Weihnachten wünschen. Wir haben uns dieses Jahr gegen eine Amazon-Wishlist entschieden. Und dafür wünschen wir uns aber drei Sachen von dir. Zum einen, wir wünschen uns von dir eine Bewertung auf iTunes. Solltest du kein iTunes installiert haben, dann nimm eine virtuelle Maschine, installier dir iTunes und bewerte uns.
Ja, ne? Lass mit der virtuellen Maschine reinschreiben, weil dann gibt es natürlich von dir zwei Drinks.
Genau. Wer das dann in den Kommentar reinschreibt, einfach VM reinschreiben als einfach hier Raute, VM, Raute, dann gibt es zwei Bier von mir, wenn wir uns treffen. Das kann auch schon auf dem Chaos-Kongress sein. Den zweiten Wunsch, den wir haben, ist, like bitte unsere Facebook-Seite, die ist noch relativ verweist. Ich glaube, 10 Leute liken uns bisher. Das sind alle unsere Hörer. Und als letztes noch, wenn du Kommentare oder Fragen hast, das bitte auf termfrequenz.de in unsere Shownotes rein. Und darüber wären wir sehr froh.
Genau. Also zum Liken der Facebook-Seite, da kann ich wirklich sagen, das ist total ungefährlich, weil wir posten da auch nie was.
Genau, wir posten meistens zweimal im Monat. Wenn überhaupt, wir kündigen an, dass wir aufnehmen und dann, dass wir gesendet haben.
Genau. Ja? Also einfach liken, wir spammen da nicht, versprochen.
Genau, wir machen da nichts Böses, also nicht so viel Böses.
Ja, guck mal, 42 Minuten.
Und wenn du gerade hörst und auf deinem Handy jetzt gerade die Facebook-App aufgemacht hast, einfach Beyond Page Views eingeben bei Facebook. Das ist super. Und bei wie vielen Minuten sind wir, Markus?
42.
Genau, also mein Ziel ist nämlich, das weiß Markus noch nicht immer, maximal 45 Minuten. Das ist so eine Zeit für einen Podcast, die ich eigentlich ganz gut finde und ich glaube Markus auch.
Ja, genau.
Dann haben wir jetzt also noch 2,5 Minuten, die wir jetzt noch füllen müssen.
Können, nicht müssen. Ne?
Also achso, wir haben ja unseren noch nicht vorhandenen Audio-Jingle vorweg und hinterher.
Ja, ach, da fragen wir jetzt nicht mehr nach. Das kriegen wir einfach irgendwann. Vielleicht ja auch zu Weihnachten, wer weiß das schon.
Zur sechsten Ausgabe vielleicht.
Ja, ich wollte es mir jetzt nicht explizit wünschen, weil dann kann ich überrascht tun, wenn wir wirklich was kriegen.
Genau. Ansonsten basteln wir beide mal zusammen einen Jingle.
Das wird auch super.
Okay, das war's dann erstmal von uns für diese Ausgabe. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Und denk an unsere drei Wünsche. Und auf Wiedersehen sagt Michael Jansen und
Markus Bersch. Und wir wünschen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und bis nächstes Jahr.
Und Köller Alaf.
Und sowieso. Bis dann, ciao.
Bis dann, ciao.